Domradio Reisen.
Die Natur ist reizvoll in Franken, auch die historischen Städte, zum Beispiel auch das Weltkulturerbe, die Würzburger Residenz, die deutschen Ferienstraßen, die durch die Region führen, die erzählen von Römern, Rittern, Porzellanherstellern, Tradition und Baukultur und auch kulinarisch hat die Region Leckeres auf Lager. Mein Name ist Dagmar Peters, ich bin heute Ihre Reiseleitung. Guten Tag. Ein Reiseziel. 15 faszinierende Urlaubsgebiete, so kann man eigentlich Franken beschreiben. Der Spessart gibt's, das Mainland, wo man entlang radeln kann, die Rhön, das Maintal, das Coburger Land, den Frankenwald, das Fichtelgebirge, das Taubertal und es gibt natürlich die sogenannte Fränkische Schweiz, das Nürnberger Land, Nürnberg als Städteregion. Also viele Dinge, die man entdecken kann in Franken. Wir werden radelnd und wandernd unterwegs sein und uns gleich erstmal einen Überblick verschaffen. Was gehört denn eigentlich alles zu Franken? Domradio Reisen, heute unterwegs im Frankenland und zum Frankenland gehören Wälder, Städte, Dörfer, aber welche eigentlich genau? Das erklärt uns Verena Bäuerlein von Frankentourismus. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wenn wir darüber reden, wo ist Nordrhein-Westfalen oder wo ist Bayern, da haben wir eine Vorstellung, welche Städte dazugehören, aber wenn es ums Frankenland geht, was gehört denn da alles dazu?
Also ganz bekannte Städte sind ja zum Beispiel Rothenburg ob der Tauber, Würzburg, Bamberg kennt man vielleicht auch gleich neben Nürnberg oder Bayreuth. Und wenn man das so grob absteckt, dann sind wir in Franken ja in Nordbayern und nordostlich ist man so begrenzt mit dem Fichtelgebirge, der Nordwesten hört dann so auf mit dem Spessart-Mainland und der Süden mit dem Naturpark Altmühltal.
Viel Natur gibt es dort, aber auch Kultur.
Genau, also wir haben ja in Franken auch 4 UNESCO-Weltkulturerbestätten mit der Würzburger Residenz und der Bamberger Altstadt, aber auch dem markgräflichen Opernhaus und den Limes. Und gerade jetzt auch so in den Städten kann man natürlich hervorragend Kultur genießen, aber eben auch mit Burgen und Schlössern oder hochkarätigen Musikveranstaltungen.
Was macht denn diese Reiseregion aus?
Also die Reiseregion macht mit Sicherheit aus, dass sie sehr vielseitig ist. Also wir haben ja insgesamt 15 unterschiedliche Urlaubslandschaften, also von fränkischem Weinland über die fränkische Schweiz oder das Spessart-Mainland. Also für jeden Urlaubstyp etwas dabei. Auch die Städte sind an sich sehr unterschiedlich mit einem unterschiedlichen Angebot und das spiegelt sich zum Beispiel auch wieder in der Kulinarik. Also wir haben ja das Bierland Franken zum Beispiel mit Bamberg, Kulmbach und Bayreuth herum mit der weltweit größten Brauerei. Und die Weinliebhaber kommen natürlich dann auf die Kosten in der Würzburger Gegend und können da den guten Tropfen Frankenwein genießen.
Einige deutsche Ferienstraßen führen durchs Frankenland. Was bekommen Urlauber da zu sehen?
Also die bekannteste Ferienstraße ist an sich die romandische Straße, die von Würzburg nach Füssen führt. Und die tangiert in Franken zum Beispiel so romandische Städtchen wie Rothenburg ob der Tauber, Dingelsbühl oder auch Würzburg. Und dann gibt es natürlich auch so kulturelle Ferienstraßen wie die Porzellanstraße, die Limesstraße oder auch die Burgenstraße, die durch Franken führen. Und natürlich kann man auch da wieder kombinieren, zum Beispiel Kulinarik mit Kultur. Beispielsweise auf der Bier- und Burgenstraße, die ja den Frankenwald, das Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz durchqueren oder zum Beispiel mit der Eichgründer Bierstraße.
Welche von diesen Ferienstraßen lohnt sich aus Ihrer Sicht besonders?
Das ist natürlich jetzt immer eine Frage, was man erleben möchte. Ich persönlich finde jetzt zum Beispiel die romandische Straße sehr schön, weil es natürlich sehr schöne Ortschaften sind mit Fachwerkromantik oder barocken Städtchen. Aber jetzt zum Beispiel auch die Bier- und Burgenstraße ist spannend, wo man tagsüber zum Beispiel auf Burgen und Schlössern gehen kann, sich kulturell ein bisschen was anschauen kann und abends dann zum Beispiel im Brauereigasthof übernachtet und dann das fränkische Bier kosten kann.
Also das ist eine gute Mischung. Was ist denn aus Ihrer Sicht so das Reizvollste an der Region? Warum sollten Urlauber unbedingt ins Frankenland?
Ja, also vielleicht auch so wegen dieser Vielfalt, weil man halt eben sehr viel erleben kann, sehr viel genießen kann. Man hat sehr viele unterschiedliche kleine Städtchen. Man kann super Rundtouren machen, zum Beispiel auch entlang vom Mainradweg, wo man dann sagt, man kann ein bisschen so Bierfranken anschauen, aber auch Weinfranken. Man hat so Städteballen mit Würzburg, Bamberg, Aschaffenburg. Und gleichzeitig natürlich auch ganz viele unterschiedliche Landschaftsformen. Also es wird nie langweilig und man hat wirklich sehr viel zu erleben und sehr viel zu sehen und sehr viel zu genießen.
Verena Bäuerlein von Frankentourismus hat uns einen Überblick gegeben über die Reiseregion Franken. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Der Weiße und der Rote Main kommen aus dem Fichtelgebirge und kommen dann zusammen bei Kulmbach. Und von Kulmbach bis zur Mündung in den Main ist die Strecke ganz flach. Man kann also genauso gut auch den Main aufwärts radeln wie abwärts. Das Gefälle ist auf jeden Fall nicht der Rede wert. Das hat aber den Vorteil, dass man ab Schweinfurt Rückenwind hat, meistens jedenfalls. Und deshalb steigen wir jetzt aufs Fahrrad. Mit Regine Heim in Aschaffenburg geht's los und Richtung Kulmbach. Das sind etwa 430 Kilometer, die da vor uns liegen.
Der Radweg führt meist direkt am Fluss entlang, auf alten Treidelwegen und dem Deich. Ab und zu stürzt das Wasser über ein großes Wehr. Doch viele Staustufen regulieren den Wasserstand und machen den Main behäbig wie eine lange Reihe von Seen. Wir kommen in die ersten Winzerdörfer und machen Rast in einer Heckenwirtschaft. Das, was anderswo Straußen- oder Besenwirtschaft heißt. Die Winzerin Angelika Blank betreibt so einen Weingarten in Homburg.
Heckenwirtschaft, das ist noch vom Karl den Großen. Seine Untertanen mussten Steuern bezahlen und er hat den Winzern aber erlaubt, eine gewisse Menge selber zu vermarkten. Und damit der nicht gesehen hat, wie viel Wein da wirklich rausgeht, haben die das hinter den Hecken gemacht.
Rote Felsen begrenzen hier das Maintal, Buntsandstein. Kurz vor Würzburg werden die Felsen weiß, Muschelkalk. Die Felswände speichern viel Wärme für die Rebstöcke. Der Würzburger Stein ist der größte zusammenhängende Weinberg Deutschlands. Schon Goethe soll den dort gekelterten edlen Tropfen geschätzt und in seinem Spitzenjahr 900 Liter bestellt haben. Gegenüber der Altstadt auf der anderen Mainseite steigen wir mit Anja Kromczynski einen steilen Fußweg hoch zur Festung Marienberg. Die war Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Durch eine unscheinbare Tür gelangen wir in eine kleine Kirche mit 4 Meter dicken Wänden.
Ja, man spricht von unserer Marienkirche als der ältesten Kirche nördlich der Donau und östlich des Rheines. Eine ursprüngliche Wehrkirche, die auch Grablege der Würzburger Fürstbischöfe war. Man sagt, dass sie bereits 706 geweiht worden ist.
Die Festung ist zwar groß und beeindruckend, doch Weltkulturerbe wurde die Residenz der Fürstbischöfe unten am Rand der historischen Altstadt. Diese Residenz hat etwas Besonderes, ein weites Deckengewölbe über dem Treppenhaus. Gebaut vom berühmten Balthasar Neumann und bemalt von einem der berühmtesten Venezianer seiner Zeit.
Das größte zusammenhängende Deckengemälde der Welt mit 677 Quadratmeter bemalter Deckenfläche, gemalt von Giovanni Battista Tiepolo. Das Thema sind die 4 Erdteile.
Wir radeln weiter stromaufwärts vorbei an Weinbergen, durch Winzerdörfer und Fachwerkstädtchen. Bei Volkach windet sich der Main zur Schleife. Steigerwald und Spessart halten kalte Winde ab, sodass hier das größte fränkische Weinbaugebiet entstand. Neben den bekannten Weinen wächst in Franken und nur hier auch ein Rotwein namens Domina. Die Winzerin Martha Gehring.
Die Domina, also wir Franken sagen, das ist ein richtiges Maulvollmost. Hat auch eine sehr tief dunkelrote Farbe und ein eher südländischer Typ an Wein.
Weinbergswanderungen werden angeboten, man kann Kanu fahren und die Biotope erkunden, die als Altmainarme nach der Begradigung neben der Fahrrinne übrig geblieben sind.
Altstücke links und rechts vom Kanal, das sieht man noch heute. Und dann halt das Stück ab Volgach bis Gerlachshausen, bis zur Schleuse wieder, das komplette Stück Altmain. Das ist so belassen, wie es früher mal war.
Ja, was macht er? Oh, wir sinken. Jawohl!
Eine Bootsschleuse bringt uns vom ausgebauten Main 3 Meter tiefer in den Altmain. Hier treiben uns Stromschnellen voran. In Bamberg ist es dann aus mit dem Wein. Hier beginnt Bierfranken. Allein in Bamberg gibt es 9 Brauereien. Bei Bamberg zweigt der Main-Donau-Kanal ab und nimmt die großen Schiffe mit. Wir folgen weiter dem Lauf des Maines, der nun als recht kleines Flüsschen dahin plätschert nach Kulmbach. Bis dahin, wo sich der Rote und der Weiße Main treffen.
Und natürlich kann man zwischendurch immer wieder mal die Füße kühlen, wenn es denn so ein schönes, warmes Wetter ist wie am heutigen Tage. Und das ist ganz angenehm, vor allen Dingen, weil man beim Radeln dann ja auch ein bisschen Fahrtwind hat. Gleich werden wir noch einen anderen Ort besuchen. Nach den Nachrichten um 20:30 werden wir in die Fränkische Schweiz reisen. Und dort kann man am allerbesten wandern. Domradio Reisen heute im Frankenland und da können Sie im Moment was Besonderes erleben, nämlich Gartenfreunden. Die Bayerische Gartenschau Natur in Alzenau, die ist schon geöffnet seit dem 22. Mai, aber auch noch bis zum 16. August. Und da kann man nach dem Motto Natur in der Stadt im Zentrum von Alzenau die Parkanlagen bewundern. Da gibt es einen Energiepark, da flaniert man durch den Leucht- und den Sonnenenergiegarten und wandelt zwischen Energiepflanzen, kann den Blick auf den Aussichtssteg schweifen lassen. Und das ist noch eine andere Geschichte, die ganz spannend ist, nämlich der Generationenpark. Da gibt es einen Bewegungsparcours, einen Garten für Demenzkranke, einen Fußfühlpfad und einen Wein- und Rosengarten. Das alles bei der Gartenschau in Alzenau in Franken. Heute reisen wir durch Franken in Domradio Reisen und ein Teil von Franken ist die Fränkische Schweiz. In dieser Gegend kennt sich Angela Nitsche gut aus. Sie hat einen Wanderführer geschrieben für den Michael Müller Verlag und darin beschreibt sie 35 Touren in der Fränkischen Schweiz. Guten Tag, Frau Nitsche.
Hallo nach Köln.
Warum heißt denn die Region Fränkische Schweiz? Welche Höhenunterschiede müssen wir überwinden?
Fränkische Schweiz heißt die Region, weil ein Johann Christian Fick ungefähr 1807 das erste Mal hier war. Er war vorher in der Schweiz und feststellte, huch, es sieht hier ja aus wie in der Schweiz, nur viel kleiner, hübscher und netter. Und das ist auch der Vorteil für den Wanderer. Er hat nämlich in der Fränkischen Schweiz Höhenunterschiede ungefähr zwischen 200 und 300 Metern maximal zu überwinden. Es bleibt also bequem.
Also es bleibt bequem, trotzdem ist es idyllisch und nett. Wandergebiet ist die Fränkische Schweiz ja auch schon lange. Was hat denn die Menschen ja und auch die Literaten zur Zeit der Romantik daran so fasziniert?
Ich glaube, es waren die Kontraste. Es waren die Kontraste zwischen Wasser und Wald, zwischen Wiesen und Feldern, zwischen Felsen. Es war insgesamt eine ganz lauschige Gegend, das ist sie immer noch, die aber an jeder Ecke und an jeder Wegbiegung anders aussieht.
Passen die Beschreibungen aus der deutschen Literatur auch noch auf die Fränkische Schweiz von heute?
Wenn man von den Bundesstraßen absieht, würde ich sagen, ja. Also sie haben natürlich unten in den Tälern, die Leute müssen ja leben und arbeiten, haben sie Landwirtschaft, sie haben Maschinen, sie haben Geräte. Aber sobald sie sich in den Hängen oder in den engeren Tälern befinden, passen die Beschreibungen noch sehr gut.
35 Wanderungen beschreiben Sie in Ihrem Buch. Das heißt, Sie haben sicher fast jeden Winkel der Fränkischen Schweiz erkundet. Was können Sie denn besonders empfehlen?
Besonders empfehlen würde ich Ihnen den Rand. Das ist die Abbruchkante, wo die Fränkische Schweiz quasi anfängt oder beginnt, je nach Richtung. Und da haben Sie immer erstens das beste Wetter in der Fränkischen Schweiz und dann die weitesten Ausblicke.
Das sind zum Beispiel welche Städte oder Ortschaften?
Das geht direkt hinter Forchheim los. Da haben wir das berühmte Walberla. Das ist also der heilige Berg dieser Gegend. Oder hinauf die Wiesent entlang Richtung Muckendorf. Das ist das klassische Kernland der Fränkischen.
Also es ist jetzt eigentlich ein recht kleines Gebiet, ne, was Sie da durchwandert haben.
Es ist ein relativ kleines Gebiet. Das ist quasi das Einzugsgebiet der Wiesent.
In Ihrem Reiseführer enthalten ist auch so ein kleiner Exkurs zu Stein- und Felskunde. Darin erwähnen Sie auch, dass es Höhlen gibt. Gibt es auch welche, in die man hinein darf als Tourist?
Ja, es gibt welche, in die Sie hinein dürfen. Es gibt Schauhöhlen, die also bestens, also die, zum Teil sind sie sogar rollstuhlgerecht. Es gibt aber auch, das ist sehr spannend für uns Wanderer, es gibt Durchgangshöhlen. Also ich habe zwei Touren beschrieben, da laufen Sie tatsächlich durch Höhlen durch. Bei der einen sehen Sie ganz brav das Ende und bei der anderen nicht. Das wird dann spannend, ist aber komplett ungefährlich.
Also so, dass man diese Wanderungen, die Sie da beschrieben haben, auch mit der ganzen Familie durchführen kann?
Ja, das ist problemlos möglich. Also sämtliche Wanderungen in diesem Buch können Sie mit der ganzen Familie durchführen. Es gibt natürlich längere, da müssten die Kinder etwas geduldig oder wandererfahren sein. Aber von den Schwierigkeitsgraden ist das problemlos bis ins höchste Alter möglich.
Wo kann man denn unterwegs einkehren?
Eigentlich habe ich die Wanderungen so ausgewählt, dass Sie bei jeder Wanderung, ich glaube, bis auf eine einkehren können. Die Fränkische ist auch das Reich der Brauereien. Sie haben selbst Brauereigasthöfe in ungefähr 25 Wanderungen.
Also Brauereigasthöfe, sind das so traditionelle Gasthöfe, wo auch noch selbst gebraut wird?
Es wird selbst gebraut und selbst gekocht. Und viele bauen auch noch selbst an oder beziehen die Sachen vom Nachbarn.
Und also was?
Regionale Küche ist in der Fränkischen eigentlich traditionell, hat immer einen hohen Stellenwert. Und das ist schön, weil wir da heute noch lecker essen können.
Und was sind also die Gerichte, die auf die Teller kommen?
Also durch die Bäche sind natürlich ganz viel Fischgerichte, also Forellen und Saiblinge. Dann gibt es viel Wild. Das Juralamm ist auch zu Hause in der Fränkischen Schweiz. Dann natürlich die traditionellen Bratwürste. Und man darf nicht vergessen, die Fränkische ist auch Kirschanbaugebiet. Sie haben also im Sommer reichlich Obst, vor allem Kirschen, zur Verfügung.
Das hört sich schon mal sehr gut an. Die Fränkische Schweiz, die lohnt sich zum Wandern unbedingt und auch zum Einkehren. Das sagt Angela Nitsche. Sie hat einen Wanderführer geschrieben, der durch die Fränkische Schweiz führt. Erschienen ist der im Michael Müller Verlag. Der kostet 14,90 Euro. Frau Nitsche, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich auch. Danke.
Tschüss. 1000 Jahre Michaelsberg in Bamberg. Vor 1000 Jahren wurde auf Initiative des Kaisers Heinrich II. Und seiner Frau Kunigunde das Kloster St. Michael dort gegründet. Und dort wird 1000 Jahre Michaelsberg gefeiert. In diesem Jahr, also in Franken, gibt es einiges, was in diesem Jahr zu feiern ist. Zum Beispiel auch ein Jubiläum auf einer Felsenbühne. Die gibt es in Wunsiedel. Die gibt es seit 125 Jahren. Da gibt es also ein tolles Programm mit Shakespeares Sommernachtstraum, mit verschiedenen Theaterstücken, mit Operetten, mit Opern und auch Familienstücke wie Der kleine Wikinger. Das alles in der Festspielsaison im Sommer zwischen jetzt und dem 30. August in Franken in Wunsiedel bei der Luisenburg, bei den Luisenburg-Festspielen. Wer auf der Autobahn Richtung Bayern fährt, den führt sie an Würzburg vorbei. Das ist die sechstgrößte Stadt Bayerns. Und schon von Weitem sieht man die Festung Marienberg über dem Main thronen und ihr gegenüber liegt die Altstadt Würzburgs, die in den letzten Kriegswochen zu 95% zerstört worden war. Und doch wirkt die Stadt nicht wie eine wiederaufgebaute Kulisse, sondern eher wie ein bunter Strauß früherer Baustile. Das Erbe von Barockbaumeister Balthasar Neumann wird bewahrt und Heinz Schindler hat das bei einem Spaziergang durch Würzburg mit Gästeführer Julius Goldmann erfahren.
Also am besten beginnt man im Stadtzentrum, ist sehr einfach zu finden, da wo sie vier Türme auf einem Haufen haben, da befindet sich der Würzburger Dom und nebendran noch eine Kuppel und das ist der Orientierungspunkt, da fängt man am besten an, läuft von dort aus an die nächsten Sehenswürdigkeiten und am schönsten fängt es sich natürlich am Marktplatz an, weil man dort auch entsprechend die Cafés benutzen kann zu Beginn der Führung oder der Tour, die man selber dann unternimmt.
Folgt man dem Tipp von Gästeführer Julius Goldmann, so lässt man bei Kaffee und Kuchen den Blick über die pittoreske Rokoko-Fassade des Falkenhauses am Marktplatz gleiten, bevor man dann die Würzburger Altstadt erkundet und gleich wieder stehen bleibt in der Marienkapelle der Stadtkirche aus dem 16. Jahrhundert.
Für die Stadt Würzburg ist diese Kirche natürlich ganz nett, weil sie geschmückt ist über Jahrhunderte durch die verschiedensten Künstler. Also man hat zunächst mal viele Skulpturen auf den Tympanons, von denen man nicht genau wissen, wer sie geschaffen hat. Wir haben die Figuren, die drumherum geschmückt sind, die 12 Apostel und Adam und Eva, die zwei Nackerten, wie die Würzburger sagen. Heute würde man sie nicht unbedingt als nackt bezeichnen mit dem Feigenblatt, also das Wichtigste ist ja verdeckt. Nicht? Aber man muss sagen, für das Jahr 1505 natürlich schon sehr gewagt. Ne?
Ein Werk aus der Schule Tilman-Riemenschneider findet sich ebenso in der Marienkapelle wie das Grab von Barockbaumeister Balthasar Neumann. Lange vor seiner Zeit gab es schon die erste Brücke über den Main, die optisch an die Karlsbrücke in Prag erinnert.
Das liegt hauptsächlich daran, dass man sich diese Brücke ähnlich vorstellen muss von ihrer Erscheinung, von ihrer äußerlichen, weil natürlich rechts und links der Hauptstraße, die so drüber führt, lauter Figuren aufgestellt sind aus Sandstein, die natürlich alle in irgendeinem Bezug zu dieser Stadt stehen.
Die Heiligen der Stadt flankieren den Rundumblick auf die Festung Marienberg, den mäandrierenden Main, die Weinhänge an seinen Ufern und die Altstadt mit dem Kiliansdom. 106 Meter ist er lang, das Licht bricht sich in seinem Altarraum, der Besucher verliert sich in dieser Dimension und in den Baustilen.
Man wird hier von der Romanik ins Barock geschmissen, ja, hier sind diese ganzen Stuckaturen, die uns überwölben in luftiger Höhe, die gehen noch zurück auf die Zeit Balthasar Neumanns und zuvor vor allem. das, was heute wieder romanisch wirkt, also was heute am ältesten aussieht, ist aber de facto der jüngste Teil. Das ist nämlich genau das, was man nach dem Krieg wieder hat rekonstruieren müssen.
95% der Würzburger Altstadt waren zerstört. Und doch läuft man heute nicht durch eine Kulisse, sondern durch eine lebendige Stadt zwischen Main, Weinbergen und ihrem Weltkulturerbe, der Residenz.
Es ist natürlich einfach diese spezielle Kombination aus italienischer Architektur, französischer Architektur, dieser Brücke natürlich, die auch einmalig ist in dieser Konstruktion, der Prospekt hinauf zur Festung, die über unserer Stadt thront, allein die ganze topografische Situation mit all dem gepaart, gibt natürlich ein ganz besonderes Stadtbild, das eben typisch würzburgisch ist.
Würzburg, eine sehenswerte, wunderschöne Stadt in Unterfranken. Das ist meine persönliche Meinung. Ich fahre immer wieder gerne dahin. Da reicht auch nicht nur der Abstecher von der Autobahn auf der Durchreise. Da sollten Sie sich schon ein bisschen mehr Zeit gönnen. In ein anderes nahegelegenes Kloster reisen wir zum Beispiel in der nächsten Sendestunde. Auch das gehört ins Frankenland. Zu den großen bekannten Klöstern in Deutschland gehört auch die Abtei Münster-Schwarzach. Eine knappe halbe Stunde von Würzburg ist sie entfernt und bekannt ist Münster-Schwarzach durch die wuchtige Kirche, die den Reisenden schon aus der Ferne aufs Kloster aufmerksam macht. Bekannt ist es durch Persönlichkeiten wie Pater Anselm Grün. Er hat spirituelle Ratgeber, Bücher geschrieben, die werden viel gelesen. Ja, und auch zum Kloster gehört noch ein Gymnasium, ein Verlag, ein Fährhandel, Landwirtschaft, ein Buchladen, eine Bäckerei und eine Metzgerei und Gäste- und Seminarhäuser. Als die Kirche in den 30er Jahren gebaut wurde, gehörten zum Kloster Münster-Schwarzach mehrere hundert Mönche. Heute sind es auch noch 140 und rund 60 von ihnen leben und arbeiten in Lateinamerika, Afrika und Asien. Denn die Mönche von Münster-Schwarzach sind Missions-Benediktiner. Der Orden der Benediktiner, der wird abgekürzt mit OSB. Das steht für das lateinische Ordo Sancti Benedicti. In Münster-Schwarzach steht das aber auch noch für was ganz anderes. Und das wiederum sagt sehr viel aus über dieses Kloster.
Wir haben ja hinter unserem Namen noch so drei Buchstaben. OSB. Und das bedeutet auch Oh, sie bauen. Ich habe Münster-Schwarzach noch nie erlebt, ohne irgendwo eine Baustelle zu haben.
Erzählt Bruder Thomas Morus, der mit großer Begeisterung durch sein Kloster Münster-Schwarzach führt. In der fast tausendjährigen Geschichte war Münster-Schwarzach immer von großen Baustellen und Aufbruch geprägt, aber auch von Niedergang und Zerstörung. Die heutigen Missionsbenediktiner sind gerade mal 100 Jahre hier. Von früheren Epochen sind nur wenige Kunstwerke oder Bauten erhalten, so im Vorraum der heutigen Kirche die Kopien zweier Barockgemälde.
Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man hier zu uns reinkommt, die wenigsten wissen das, dann begegnet man erstmal zwei Schmuckstücken aus der alten Zeit, bevor man in die Kirche geht. Jetzt können wir in die Kirche marschieren.
Vier Kirchen standen hier im Laufe der Jahrhunderte. Sie erzählen zugleich die Geschichte des Klosters. Im 8. Jahrhundert, zur Zeit Karls des Großen, sind es zunächst Ordensfrauen, die hier siedeln und eine Holzkirche bauen. 100 Jahre später verlassen sie den Ort, Benediktinermönche folgen. Im 10. Jahrhundert erlischt das Klosterleben erstmals, doch schon bald folgt eine neue Blüte und 1066 wird die zweite Kirche, eine romanische Basilika, vollendet. In den folgenden Jahrhunderten, so auch im Dreißigjährigen Krieg, wird das Kloster häufig zerstört. Dann aber im 18. Jahrhundert wird die Abtei komplett erneuert. Balthasar Neumann, berühmter Architekt des Barock, baut für das Kloster seine erste große Kirche.
Wir haben alte Zeichnungen von der Neumannkirche und auch ein Modell ist da, wo man sieht, was das für ein gewaltiges Bauwerk war. Also wenn wir die Kirche heute hier hätten, dann hätten wir jeden Tag bestimmt zig Busse, die nur wegen der Kirche kämen.
Aber gerade mal 60 Jahre kann die neue Kirche nur genutzt werden. 1803 wird das Kloster ein Opfer der Säkularisation. Die Mönche müssen alles aufgeben. Ein Blitz schlägt später ein. 1825 wird die Barockkirche abgebrochen und fortan als Steinbruch benutzt.
Bis dann 1913 die Missionsbenediktiner von St. Ottilien, die hier in Franken eine Niederlassung suchten, hier angefangen haben und haben sich Gedanken gemacht, das könnten wir kaufen. Und im Laufe der Jahre wuchs die Gemeinschaft immens. Wir haben Zahlen von 436 Mönchen hier in Münster-Schwarzach.
Und so entsteht die letzte große Kirche, wie sie noch heute das Bild von Münster-Schwarzach prägt. Es ist allerdings die Zeit der Nationalsozialisten, die den Kirchbau immer wieder stoppen. Ständig eilen die Mönche nach Berlin, um den Weiterbau zu erwirken. Ein Jahr vor dem Krieg, 1938, wird die Kirche von Albert Bosslet dann doch fertig. Ein nach außen trutziger Bau, der an romanische Kirchen erinnert und dessen schlichte, runde Formen im Innern auch etwas Beruhigendes haben. Wenig lenkt in dieser großen Kirche ab und der Blick geht weit nach vorn.
Und das Auge wird praktisch genommen vorne von dem Christus Salvator. Also Christus, der Auferstandene mit den ausgebreiteten Händen und den Wundmalen. Und ich weiß, also dieser Christus, wo ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, da hängt ja ein Guru da vorne, ja, so mit den langen Haaren und so. Aber im Lauf der Zeit wird er einem doch dann, weil man jeden Tag dort betet, wird er griffiger. Und diese Haltung der ausgebreiteten Hände, sage ich immer, das bedeutet zweierlei. Das eine ist, geht hinaus. Also ich sende euch, ja, ich schicke euch weg. Und das Zweite ist, wenn man zurückkommt in Heimaturlaub oder überhaupt, dass er sagt, du, ich nehme dich an mein Herz.
So schauen die Mönche von Münster-Schwarzach auf ihren Christus, denn ihr Leben ist vor allem von der Mission geprägt. Bruder Thomas Morus war 18 Jahre in Tansania, zunächst nur als weltlicher Entwicklungshelfer, dann aber trat er dort in den Orden ein. Heute kümmert er sich daheim in der Missionsprokura der Abtei um die Vernetzung der weltweiten Aktivitäten, kümmert sich um Hauszeitschrift und Fotoarchiv und vieles mehr. Und er hütet die Schafe. Hinter den Werkstätten der Bullenzucht und den Lagern des Fährhandels, dort wo die Felder des Klosters beginnen, steht der kleine Stall.
Ja, hallo! Ja! Oh! Oh, schön! Es ist noch gar nicht Futterzeit. Da kann ich euch. Ich kann euch ein bisschen was geben. Ein bisschen was. So, das ist jetzt ein kleines Kraftfuttergemisch. Vorsicht. So. Jetzt und mit einem Schlag ist es ruhig. Ja, außer die zwei, die da drüben sind.
Die Glocken der Abtei läuten zum Mittagsgebet. In der Kirche beten auch die Gäste mit, die allein kommen oder an Kursen teilnehmen. Gut 160 Gäste kann das Kloster in 5 Häusern unterbringen. Bruder Thomas Morus aber zeigt am Ende des Klosterrundganges begeistert auf einen Gebäudetrakt, der noch aus der Barockzeit von Balthasar Neumann stammt und so gar nicht für Gäste bestimmt war. Eine Wassermühle.
1749 fertiggestellt. Da waren 3 Wassermühlräder, da war über Wasserkraft Elevatoren, die das Getreide in den ersten Stock geschafft haben. Da waren hier Pferdeställe und für die Reitburschen Unterkünfte. Ja. Heute ist ein Festsaal drin für uns. Oben drüber ist Bibliothek, da ist nochmal Buchbinderei und nochmal Gemeinschaftsräume. Das lasse ich mir wirklich eingehen als einen wunderschön gestalteten Bau.
Bruder Thomas Morus hat meinen Kollegen Stefan Quielitz durch die Abtei Münster-Schwarzach geführt. Das Kursangebot der Abtei, das finden Sie auch im Internet unter abtei-münsterschwarzach.de und das aktuelle Programm hier wird Ihnen auch zugeschickt auf Wunsch. In schönster Landschaft am Main, am Rande des Spessarts, da liegt das Kloster Triefenstein. Das ist eine große barocke Klosteranlage, in der Gäste herzlich willkommen sind. Mit den Mönchen, die im Kloster leben, hat es auch etwas Besonderes auf sich. Das Ganze ist eine evangelische Bruderschaft. Christoph Zehentner lebt und arbeitet dort und die Bruderschaft lebt dort erst seit 1986, aber das Kloster hat eine viel, viel längere Geschichte.
Gebaut wurde das Ganze von den Augustiner Chorherren schon vor über 900 Jahren und die lebten da auch Jahrhunderte drin. Aber nach der Säkularisation stand das Ding zum Teil leer, zum Teil wurde es mal von einem Fürsten verwendet, dann war die Bundeswehr drin mit einem Depot. Also es war eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte und entsprechend verwahrlost war das Kloster bis vor 25 Jahren. Da haben es dann die Christusträger gekauft und das ist nun tatsächlich eine ungewöhnliche Organisation. Das ist eine evangelische Bruderschaft, die nach den alten Mönchsregeln lebt, zölibatär, keusch, gehorsam, arm. Und die hat dann das alte Kloster 5 Jahre lang renoviert und zu einem Tagungs- und Einkehrzentrum gemacht. Und jetzt leben dort eben evangelische Mönche. Sie nennen sich Brüder, aber tun nichts anderes, als wie Mönche zu leben.
Welche Unterschiede gibt es denn zu den katholischen Mönchen, beziehungsweise gibt es diesen Unterschied überhaupt oder ist es eine ganz ähnliche Lebensform?
Es ist sehr ähnlich. Also es gelten die gleichen Regeln. Es gibt Tageszeitengebete. Morgens um 6 ist das erste. Um 18 Uhr gibt es eins. Beide so, dass auch Gäste, die jetzt für stille Tage zum Beispiel da sind, da teilnehmen können. Und auch sonst ist es dieser Rhythmus, den man ja von vielen Klöstern kennt, von Arbeit und Gebet, der das Leben der evangelischen Brüder auszeichnet. Es ist ganz interessant, in der Geschichte kamen sie gar nicht von den klösterlichen Regeln her, sondern sie wollten sich erstmal als junge Leute engagieren, wollten in Entwicklungsländern helfen, wollten sich für die Armen einsetzen. Und im Lauf der Gemeinschaftsgeschichte gewissermaßen haben sie dann entdeckt, dazu brauchen wir auch ein festes Korsett, eine Hilfe. Und dann haben sie die Mönchsregeln entdeckt und sich da ganz stark orientiert. In der Gegend von Triefenstein sind auch Klöster wie beispielsweise Münster-Schwarzach oder das Kloster in Neustadt. Und da hat man über eine enge Freundschaft zu diesen Klöstern viel gelernt und das dann auch umgesetzt auf unsere evangelische Weise, die aber ganz stark geprägt ist von den katholischen Orden.
Im Mittelpunkt von Kloster Triefenstein steht auch der Gästebetrieb. Welche Möglichkeiten haben die Besucher dort?
Wir haben eigentlich immer Besuch. Es gibt einige wenige Zeiten im Jahr, wo wir nur als Hausmannschaft oder gar nur die Brüder und wenige Mitarbeiter rundherum da sind. Wir haben Besuch viel von Freizeitgruppen aus Kirchengemeinden, die als ganze Gruppe zu uns kommen. Wir bieten eine Reihe von Seminaren an im Laufe des Jahres zu unterschiedlichen Themen für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen. Und dann, was immer mehr wächst, sind die stillen Gäste, wie wir es nennen. Also das heißt nicht, dass die den Mund halten müssen, wenn sie zu uns kommen, sondern das sind Gäste, die stille Tage machen, die sich zurückziehen, die kein Exerzitienprogramm bei uns erleben. Das bieten wir so nicht an. Da gibt es andere Profis, die das wunderbar machen. Wir bieten ihnen diesen Rahmen an. Und viel Freiheit innerhalb dieses Rahmens, entweder einen halben Tag bei uns mitzuarbeiten oder aber ganz die Zeit für sich zu verbringen, aber diesen gegliederten Tag mitzuerleben. Zum Teil so, dass wir die Gäste seelsorglich begleiten, wenn sie das möchten. Zum Teil so, dass wir auch gar nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen. Aber wir hören immer wieder, dass die Ruhe des Ortes, dass der Geist des Ortes, die Atmosphäre des Ortes, dass die Art und Weise, wie gebetet und gelebt wird, den Menschen gut tut. Und das ist faszinierend, dass da ganz unterschiedliche kommen, um Kloster auf Zeit für einen Tag, für drei Tage, für 14 Tage oder für ein halbes Jahr ganz bewusst zu erleben.
Und wer macht solche Auszeiten im Kloster?
Da kommen ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da kommen Manager nach einem Burnout, die dabei sind, wieder auf die Füße zu kommen. Da kommt die Metzgerei-Fachverkäuferin, die mal drei stille Tage braucht, weil sie keinen Menschen mehr sehen kann und zieht sich im Kloster zurück. Da kommt die Mutter von 8 Kindern und da kommt der Single, dem gerade eine Beziehung zerbrochen ist. Da kommen Leute, die ganz regelmäßig einmal im Jahr zu festen Zeiten kommen. Da kommen in Anführungszeichen Zufallsbekanntschaften, die uns im Internet entdeckt haben oder im Radio was gehört haben über uns und die auch keinerlei religiöse Sozialisation haben, die einfach mal gespannt sind. Es ist faszinierend. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, auf welchen Wegen, aus welchen Gründen da was für unterschiedliche Persönlichkeiten zu uns stoßen.
Diese Menschen, die kommen ja nicht auf Rezept oder werden nicht geschickt. Sie kommen ganz von selbst und es kommen immer mehr. Was ist an Ihrem Kloster oder an Klöstern überhaupt so anziehend? Was würden Sie sagen?
Ich habe keine einfache Erklärung. Ich ahne, es liegt daran, dass wir sozusagen das Gegenmodell sind zu der Gesellschaft, die immer schneller, immer hektischer, immer mobiler, immer wilder wird, immer plakativer, immer oberflächlicher. All das ist im Kloster nicht der Fall. Natürlich sind wir auch Teil der Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass wir eine andere Luft atmen würden oder dass bei uns die Uhren anders gehen. Aber dieses Kontemplative, dieses Ruhige, dieses Konzentrierte, das hat schon was äußerst Attraktives. Ich glaube, es ist aber auch die Möglichkeit, dass Menschen spüren und ahnen, ich erlebe in meinem Umfeld Gott nicht. Ich habe nichts mit, ich habe keine Antennen. Ich weiß auch nicht, wie ich es machen soll. Und dass es eine tiefe Sehnsucht danach ist, ihm wieder zu begegnen oder zum ersten Mal zu begegnen. Und da geht man lieber ins Kloster als zu irgendwelchen obskuren Angeboten, die sich lautstark anpreisen in Medien in vielfacher Form. Vielleicht ist das auch so ein Grundvertrauen dieser Art von geistlichem Leben gegenüber.
Sie waren lange als Journalist beim SWR, Sie haben Theologie studiert, Sie sind auch Liedermacher und Sie leben im Kloster. Sie gehören nicht zur Bruderschaft, sondern sind angestellt im Kloster Triefenstein und leben dort mit Ihrer Frau. Was hat Sie denn dorthin gezogen?
Wir haben selbst, meine Frau und ich, in den letzten Jahren viel ehrenamtlich da mitgearbeitet. Wir haben oft da für uns stille Tage gesucht. Also wir sind Überzeugungstäter, wenn wir heute anderen dabei helfen, diese stillen Tage zu machen. Es war einfach eines Tages so weit, dass die Brüder auf uns zukamen und baten, kommt doch bitte ganz zu uns. Nicht mehr nur ab und zu, sondern wir brauchen euch und eure Arbeitskraft und euer Know-how, eure Erfahrung. Wir glauben, dass ihr Gästen von außen auch helfen könnt, weil ihr andere Erfahrungen gemacht habt und macht als wir. Und es war uns dann sehr schnell klar, das ist ein Platz, der super zu uns passt. Und deswegen haben wir dann das alte Leben sozusagen hinter uns gelassen. Ich habe gekündigt bei meinem alten Arbeitgeber. Wir sind dabei, unser Haus zu verkaufen und setzen da aufs Ganze und sind jetzt ins Kloster gegangen als Ehepaar.
Christoph Zehntner lebt und arbeitet im Kloster Triefenstein am Main, nicht weit von Würzburg. Dort sind die Brüder der Christusträger zu Hause und heißen Gäste willkommen. Rund 90 Besucher können sie beherbergen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und damit geht heute unsere Reisesendung zu Ende. Dagmar Peters verabschiedet sich für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage Ihnen noch kurz, was wir jetzt hören. Der deutsche Musikmarkt, der ist stark vom amerikanischen und vom britischen geprägt. Und wenn aus den Niederlanden oder aus Belgien mal was rüberschwappt, dann muss es was Besonderes sein. Und unsere Sehnsucht heute ist vom belgischen Chartstürmer Gabriel Rios.
Im Musical West Side Story ist die Stadt als Heimat, als Ort der Sehnsucht besungen. San Juan, die Hauptstadt Puerto Ricos. Hier ist er geboren worden, Gabriel Rios. Ein musikalischer Junge war er von Anfang an. Ist im Chor seiner Kirchengemeinde mit der Musik in Berührung gekommen. Als nächste Station kam bei ihm eine Beatles-Coverband an die Reihe, ehe es ihn dann aus der Heimat wegzog. Eine Frau war schuld, eine Belgierin. Gabriel Rios ging nach Gent und nahm ein Kunststudium auf. Vor gut 10 Jahren hat er sich dann als Musiker selbstständig gemacht und angefangen, eigene Musikalben rauszubringen. Internationale Produktion, durchaus aber immer wieder mit Einsprengseln seiner puerto-ricanischen Tradition durchsetzt. In Belgien und den Niederlanden hat er sich damit große Popularität erspielt, vor allem mit seinem aktuellen Album This Marauder's Midnight. Im Song Burning Sun zeigt Gabriel Rios seine Fingerfertigkeiten an der Akustikgitarre. I've listened to the things you people say, letting know that long behind, see the light and day. Open up and let it show, make it plain for all to see. I guess I just don't think that ways, such ways are not for me.